Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Platz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresaria und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/Stiftung.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir beschäftigen uns heute mit dem Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung. Den gibt es jetzt. Ist das jetzt das, was Merz versprochen hatte im Wahlkampf, nämlich die große Wende? Oder ist das die Fortsetzung bundesdeutscher Konsenskultur? Reicht das, um die mannigfachen Krisen, die sich abzeichnen, international, aber auch was Infrastruktur, Digitalisierung, Klimapolitik angeht, das zu bewältigen oder nicht? Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz, bin dort zuständig für die SPD und bei mir sind heute
Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin und ich berichte viel über die Union.
Ulrike Hermann, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Taz.
Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro und bin zuständig für die SPD und das Kanzleramt.
Ja, also die erste Frage, was ist euer erster Eindruck von diesen 144 Seiten? Ist das jetzt Pragmatismus, Konsens oder ist da eine große Erzählung, ist da Schwung drin?
Also ich würde sagen, nicht so richtig viel Schwung, gar keine Erzählung. Also das merkt man schon am Titel. Verantwortung für Deutschland, ja gut, jede Regierung hat Verantwortung für Deutschland. Das ist inhaltlich so gar nichts. Um auf deine Eingangsmoderation zurückzugehen, ich würde sagen, es ist schon ziemlich viel Konsens. Also die Union hat viel vorher versprochen. Es ist auch in einzelnen Bereichen einiges drin. Migration zum Beispiel hat eine eindeutig Unionshandschrift, würde ich sagen. Aber im Grunde ist es viel... Ist zwar keine große Koalition mehr, aber klassisch große Koalition.
Ja, was ich an diesem Text, an der Prosa so erstaunlich finde, ist, dass selbst die Dinge, die man beschlossen hat und wo man sagen kann, ja okay, das ist echt eine Maßnahme, dass das eigentlich in diesem allgemeinen Brei von Text komplett untergeht. Also auch vorne, wo die Zusammenfassung ist, steht nicht drin, unsere 10 Punkte, ja wir haben beschlossen das, sondern das meandert da so vor sich hin auf 144 Seiten.
Ich sehe auch ziemlich viel Prosa. Es ist ziemlich viel die Rede von prüfen, wollen und wenig von werden. Dass das der große Wurf ist.
Das hatte Lars Klingbeil bei der Vorstellung gesagt. Ne? Er hatte darauf bestanden zu sagen, es gibt eine Unterscheidung von wir werden und wir wollen. Weil wir wollen heißt, dass wenn es finanzierbar ist, machen wir es vielleicht.
Genau, und es steht ja auch drin, dass alles unter Finanzierungsvorbehalt. Also viele gute Ideen, viel Prosa, viel unter Finanzierungsvorbehalt. Und den großen Wurf, den hatte eigentlich auch keiner so richtig erwartet. Es ist eben eine Koalition von zwei Parteien, die aus unterschiedlichen Lagern kommen.
Ist denn jetzt, das wäre so das Gegenargument, Stabilität in diesen chaotischen Zeiten nach der Ampelregierung, die ja wirklich auch Teil dieses Chaos war, ist Stabilität vielleicht schon ein Wert an sich?
Also ich finde ehrlich gesagt ja. Also ich finde auch, dass die sich in einer kurzen Zeit geeinigt haben. Es war die einzige Koalitionsmöglichkeit. Es wäre verheerend gewesen, sie hätten sich zerlegt. Das finde ich schon, dass das alles ein Wert ist. Und auch nach diesem ganzen Streit in der Ampel, ich glaube, es gibt schon so eine Sehnsucht nach einer Regierung, die funktioniert, nach Stabilität, nach so einem Ding, wir kümmern uns da jetzt drum. Wir beschäftigen uns nicht so sehr mehr mit uns, sondern wir kümmern uns jetzt ums Land. Und das, glaube ich, ist schon, ist jetzt nicht richtig viel, aber ist was, was dringend gebraucht wird.
Naja, man muss ja auch sagen, dass die eigentlichen Knaller sind ja schon vor dem Koalitionsvertrag beschlossen worden. Also man hat ja letztlich drei Sachen gemacht. Man hat die Bundeswehr ausgenommen aus der Schuldenbremse und zwar ohne jede Begrenzung in der Summe. Aha. Man hat dieses 500 Milliarden Investitionspaket und man hat sich darauf geeinigt, dass man die Schuldenbremse eigentlich reformiert. Das steht auch im Koalitionsvertrag, dass da jetzt eine Expertenkommission kommt. Und damit hat man sozusagen schon eine Revolution beschlossen. Und jetzt kommt der Koalitionsvertrag, der sozusagen in klein macht, weil die großen Knaller hat man ja schon abgeräumt.
Jetzt ist die Frage, ich meine, es steht ja drin, relativ weit vorne, steht drin, wir sorgen für einen handlungsfähigen Staat. Gleichzeitig hat Söder, glaube ich, nochmal betont, also von diesen 500 Milliarden, das klingt ja immer so wahnsinnig viel, sie sind für diese 4 Jahre stehen um nur 150 Milliarden sollen zur Verfügung stehen. Wenn man das jetzt runterrechnet und noch die Länder abzieht, dann bleibt da so viel gar nicht übrig. Ist das denn jetzt eigentlich ausreichend, um das, was ja die Große Koalition jetzt tun will, nämlich die Infrastruktur zu reparieren, die Klimapolitik, Investitionen zu fördern etc. pp., reicht das?
Ja. Geld allein ist ja nicht alles. Also es kommt ja oft drauf an, wie es eingesetzt wird. Ja,
schon wieder ein Lars Klingbeil-Zitat.
Hm. Ja, also gut, dass du mir ständig Lars Klingbeil aufdrückst, aber ich habe auch noch eigene Gedanken. Es kommt darauf an, wie man das Geld einsetzt. Und tatsächlich ist es ja so, versprochen haben sie einen großen Bürokratieabbau. Und das Interessante an diesem Koalitionsvertrag ist, obwohl er ja suggeriert von der Erzählung her, wir machen alles anders als die Ampel, er ja in vielen Punkten an der Ampel anknüpft. Wenn man ja seiner eigenen Erzählung glaubt, die anderen haben sich nicht ums Land gekümmert, sondern nur um sich selbst. Tatsächlich hat sich die Ampel in vielen, ich muss sie mal loben, in vielen Belangen ums Land gekümmert und deshalb wird an vielen Punkten auch an das angeknüpft, was die Ampel bereits vorgelegt hat, nämlich der Ausbau der Infrastruktur, nämlich die Planungsbeschleunigung, nämlich der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das wird alles nicht zurückgedreht, sondern das wird eben fortgesetzt. Und insofern kann man sagen, dieser Koalitionsvertrag ist nicht so schlimm, wie man gedacht hätte, weil er keinen klaren Bruch vollzieht, mhm, sondern eigentlich fortführt.
Aber er verwaltet das vielleicht eher, als das gewissermaßen mit
gute Verwaltung Esprit, ist ja auch schon viel.
Naja, wie gesagt, fortzusetzen, oder?
Wie gesagt, es gibt ja diese ganzen Ausgabenprogramme, die man vorher schon beschlossen hat. Jetzt zu deiner Frage, ob das jetzt ein Problem ist, dass man nicht die gesamten 500 Milliarden ausgibt. Ich würde denken, nein, weil das Problem ist ja, wenn man Geld ausgeben will, muss das auch jemand verwalten. Also es fängt ja dann immer schon mit diesem Planfeststellungsverfahren an und man hat gar nicht genug Mitarbeiter in der Behörde, um das alles jetzt auszugeben. Sondern das Wichtigste ist eigentlich, und ich hoffe, dass das jetzt auch das Signal ist, auch dann mit der Reform der Schuldenbremse, der Staat muss seine Investitionen verstetigen. Also es muss ganz klar sein, dass immer Geld da sein wird, um die Infrastruktur zu modernisieren. Denn nur dann fangen die Kommunen an, auch Leute einzustellen, die das dann betreuen sollen, wenn das immer so hauruckmäßig ist. Und jetzt gibt es mal ein Sonderprogramm für die Schulen von 1 Milliarde. Dann stellt natürlich kein Mensch in der kommunalen Verwaltung irgendjemanden ein, der dafür zuständig ist, Schulen zu sanieren, sondern das soll nebenher gemacht werden. Das funktioniert dann nicht. Jetzt gibt es dieses ganze Personal aber noch gar nicht. Und außerdem haben wir ja auch ein Problem mit der Beschäftigungslage. Also insofern ist es gar nicht schlecht, wenn man da ein bisschen vorsichtig ist.
Absolut.
Ich glaube auch, dass es erstmal nicht das Problem ist, dass eventuell zu wenig von dem Geld jetzt erstmal eingesetzt wird. Ich habe auch aus verschiedenen Ländern jetzt schon gehört, dass sie eher Sorge haben, dass sie das gar nicht sozusagen auf die Straße kriegen, wie man immer so schön sagt. Also weil es eben an Leuten fehlt, weil die Planung so lange dauert. Und ich glaube, die Sachen zu beschleunigen und das eben zu verstetigen, wie Ulrike gesagt hat, ist jetzt total wichtig.
Lass uns, bevor wir gleich zur Wirtschaft kommen, ist ein wesentlicher Punkt, glaube ich, für diese Regierung, nochmal kurz so eine kleine Performance-Kritik machen. Gestern standen ja da die 4 Parteivorsitzenden und riesen Medienandrang. Und wie fandet ihr die? War das Aufbruch oder war das irgendwie Verwaltungsmodus? War Söder, fand ich, auffällig?
War wenig Aufbruch, fand ich. Mhm. Also sehr auffällig war, dass Friedrich Merz eigentlich in Spiegelstrichen gesprochen hat. Also der hat quasi gesagt, ja, wir machen das und das und das und dann noch, das ist ja ein bisschen technisch, aber ganz wichtig, hat er selbst gesagt, ja. Und was man so erwartet, irgendwie jetzt der Kanzler werden will, der macht auf Aufbruch, der macht auf Zuversicht und so, das kam nicht. Die etwas größere Erzählung hat dann probiert, Klingbeil zu machen, also der irgendwie sozusagen von der geopolitischen Herausforderung, vor der wir im Land stehen, historische Situation und so weiter gesprochen hat. Naja, und Söder hat gemacht, was Söder so macht, ne? Hat einerseits hervorgehoben, was die CSU alles da super gemacht hat und dann noch ein bisschen rumgefrotzelt über Dudes-Freundschaften und so.
Aber der hat am Ende ja gesagt, I'll be back. Das klang doch schon wie ein Zitat von Arnold Schwarzenegger. Das klang ja schon eher wie eine Drohung, oder?
Ja, das ist auch das, glaube ich, wovor eine Menge Leute auch in der CDU ein bisschen Angst haben, dass er eine große Rolle spielen will dann über den Koalitionsausschuss.
Mit den Spiegelstrichen haben wir also zu erwarten so eine Art Verscholzisierung von Friedrich Merz?
Also ich glaube, dass die Angst eigentlich war, die letzte Koalition, die Ampel, war ja angetreten als Fortschrittskoalition und also großes Bohai darum, dass man jetzt die ganze Welt revolutioniert und auf jeden Fall Deutschland. Und dann ist man ja in diesem kleinen Streit geendet und im allgemeinen Chaos. Und ich glaube, die Ampel hat jetzt sozusagen diesen Markenkern Fortschrittskoalition erstmal zerstört, sodass jetzt die Idee ist, wir machen das ganz andere Programm, nämlich wir sind solide, wir sind kleinteilig, wir kennen uns im Detail aus, wir haben auch das Detail geregelt, da kommt jetzt kein Streit mehr auf. So, ne, das ist das Gegenprogramm zu haben.
Man wollte es aber eigentlich anders machen, ne? Knapper Koalitionsvertrag, weniger Ministerien.
Sind jetzt mehr. Zack, zack. Ein Ministerium mehr.
Genau. Und der Koalitionsvertrag hat auch nicht irgendwie 8 Seiten, sondern 144.
Und das kann man ehrlich gesagt nicht verstehen. Also man hätte die Hälfte der Sätze mühelos rausstreichen können.
Das zeigt
ja,
eben,
ist, wirklich.
Ja, aber man versteht das schon, weil dieses, wenn wir an der Macht sind, wir regieren jetzt durch. Das hatte ja, das war ja das Versprechen des Friedrich Merz. Dann guckt man nicht rechts, nicht links, sondern nur noch geradeaus. Da hat er ja schnell gemerkt, das geht so nicht. War jetzt auch einer von seinen Sprüchen. Und ich glaube, die Abmachung war schon, wir wollen so viel wie möglich im Detail vorab klären, damit dann nicht das passiert, was in der Ampel passiert. Jeder geht raus mit einer unterschiedlichen Interpretation. Wie ist es denn eigentlich gemeint? Und dann kommt wieder Streit. Und was gestern auch oft fiel, war der Begriff Vertrauen. Das Vertrauen ist gewachsen. Und ich glaube, man versucht schon zu suggerieren, wir pflegen untereinander einen anderen Stil, als die Ampel ihn gepflegt hat.
Man ist bei solchen Ankündigungen, wir pflegen einen anderen Stil, muss ich sagen, nach einer Weile, nach den Erfahrungen mit der Ampel insbesondere, da ist der Satz ja sehr oft gefallen, ein bisschen skeptisch.
Ich wollte noch zu deiner Frage was sagen, Stefan, mit der Verscholzisierung des Merz. Ich finde, dass das kommunikativ echt zu beobachten ist und es macht mir ein bisschen Sorge. Also der hat sich wirklich in den letzten Wochen sehr schwach kommunikativ verhalten und der kann das ja eigentlich anders. Wenn er geredet hat, auch eher so kleinteilig geredet. Es war auch schon bei dem Auftritt im Bundestag so, als es um die Grundgesetzänderungen ging. Da fing er ja damit an, dass er doch in der SZ zur Schuldenbremse mal was anderes gesagt hätte und so. Und wonach sich viele bei Scholz ja gesehnt haben, dass der die Leute mitnimmt. Das hat Merz in den letzten Wochen überhaupt nicht gemacht. Und ich glaube, dass das echt, wenn er das nicht wieder ändert, dass das ein echtes Manko wird.
Nee, aber da das nicht. Zeigt ja, dass was für ein Druck auf diesem Amt liegt. Also du, wenn er jetzt auch anfängt, detailliert zu reden und verschwurbelt, dann zeigt das ja nur, dass er schon gelernt hat, dass man als Kanzler moderieren muss, dass die unterschiedlichen Interessen in Deutschland extrem sind und dass man das nur kaschieren kann, indem man eben nicht markig auftritt.
Ja, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen markig und Spiegelstrich. Also ich glaube schon, dass der das wieder anders machen muss.
Ich glaube, da liegt wirklich ein Problem drin, dass möglicherweise diese Regierung noch belasten wird. Die Union hatte ja im Wahlkampf und Merz auch als Frontmann diese radikale Änderung versprochen. Alles wird anders. Das ist so disruptiv. Auch das Wahlprogramm hatte diesen Aspekt von Disruption. Und da gibt's jetzt diese Riesenfallhöhe drin. Das war natürlich diese Schuldenbremse und die Schulden. Das war das Erste. Aber im Grunde genommen, der ganze Stil ist jetzt ein ganz anderer. Und das ist vielleicht eine wirkliche Belastung für diese Regierung, dass Merz nicht beides sein kann. Er kann nicht Kanzler einer großen Koalition sein, also moderieren, und gleichzeitig derjenige, der die große Wende verspricht.
Er hat jetzt dieses Glaubwürdigkeitsproblem, was auch dazu geführt hat, dass er in der eigenen Partei in den letzten Wochen extrem unter Druck geraten ist, weil die gesagt haben, irgendwie mit dem Infrastrukturpaket, da habt ihr jetzt den Sozis schon so viel gegeben, jetzt müsst ihr aber richtig, richtig liefern bei Wirtschaft, bei Steuern, bei Migration.
Also da fällt mir jetzt ganz viel zu ein. Also erstens, es ist eine falsche Erzählung. Wird natürlich von der Union erzählt, ist aber eine Falscherzählung, dass wenn man sagt, beim Infrastrukturprojekt oder bei dem Infrastrukturtopf würde den Sozis was gegeben. Nein. Alle CDU-Ministerpräsidenten, und das fängt bei Kai Wegner in Berlin an und hört bei Daniel Günther in Schleswig-Holstein wieder auf, wollen dieses Geld.
Absolut.
So, und
richtig.
Das muss man auch immer sagen. Man muss immer sagen, auch die CDU will dieses Geld und sie wollen dieses Geld, weil sie es brauchen. So, das hat mit der SPD überhaupt nichts zu tun. Und das Zweite ist natürlich, das liegt nicht an der Koalition, dass Merz nicht disruptiv sein könnte. Auch mit jeder anderen Koalition könnte er nicht disruptiv sein. Selbst wenn das Wunder passiert wäre, dass die Union 50% hat, hätten sie nicht disruptiv sein können. Weil die Idee ist ja, bei Disruption, alle finden das gut, ja, Wandel ist super, aber nicht bei mir. So, und es gibt aber keine Disruption, das sieht man jetzt gerade bei Trump in den USA, die nicht am Ende alle schädigt. Das heißt, dass diese ganze Disruptionsidee war natürlich der völlige Schwachsinn.
Ja, natürlich, aber trotzdem ist es ja.
Aber das muss man sagen. Ja, das stimmt.
Es ist trotzdem ein Problem für die Union. Es ist eine Belastung für diese Regierung, dass Merz doch permanent vorgehalten wird von Interessierten, nicht nur von der AfD, sondern möglicherweise, wie Sabine, du gerade gesagt hast, auch aus der eigenen Partei, dass doch was ganz anderes versprochen war.
Du hast natürlich auch recht, Ulrike, mit dem, dass die Ministerpräsidenten das alles wollten. Trotzdem gibt es in der Union diese Erzählung. Das war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte. Und Merz muss jetzt sich in dieser Rolle neu finden, neu definieren. Und da kann man mal abwarten, wie gut es gelingt.
Ich muss dir widersprechen, Ulrike. Die Disruptionsidee war überhaupt nicht Schwachsinn, weil sie hat wunderbar funktioniert im Wahlkampf. Die Leute haben 28, einfach Lust auf Disruption.
28,5%.
Und wie viel hat die AfD? Also wenn du das zusammenzählst, dann haben wir quasi eine Mehrheit der Leute, die findet, jetzt muss mal richtig reingehauen werden. Und in den USA sehen wir auch gerade, dass das funktioniert hat und dass es dann in der praktischen Umsetzung, wenn das jemand wirklich wahr macht und so, was für einen Schaden das anrichtet. Also ich finde, der Fehler, den Merz eher gemacht hat, war der im Vorfeld zu suggerieren, dass es einfache Lösungen für komplexe Fragen gibt. Und zu sagen, okay, nicht geben kann, aber ich nehme das jetzt ins Kauf. Bis ins Kanzleramt trägt mich dieser Stil schon und er hat ja recht behalten. Und jetzt hast du quasi eine fehlende Legitimation, den Leuten zu erklären, Leute, so einfach ist es nicht. Und du musst sozusagen, wir müssen bestimmte Sachen, die wir gut finden, müssen wir aufgeben und wir müssen uns ändern. Und es gibt hier Veränderungen und die müssen wir euch auch zumuten. Und das hat er den Leuten einfach nicht erklärt, weil er gesagt hat, okay, also das wird nicht verstanden. Und das ist ja quasi Scholz gewesen, der gesagt hat, also das finanziert sich nicht von alleine und so weiter. Und die Leute haben gesagt, ach, der mit seinen Bedenken, wir brauchen jemanden, der macht. Und jetzt haben sie den.
Das ist, glaube ich, richtig. Absolut richtig beschrieben, Anna. Das ist genau das Problem. Aber es bleibt eben. Also das ist die große Frage, wie lange das bleibt, wie stark dieses Motiv des Verrates, ja, auf Merz lastet. Das strengt ja auch die Handlungsfähigkeit wahrscheinlich dieser Regierung dann ein.
Also was man jetzt aber sagen muss, ist, also zum Glück für die Merz stehen erstmal keine Landtagswahlen an. Also die nächste wichtige Landtagswahl ist in Sachsen-Anhalt und die ist erst im Frühjahr 2026. Das heißt, die haben jetzt ein Jahr Ruhe. Und jetzt kann er natürlich irgendwie hoffen, dass entweder die außenpolitische Krise so zunimmt, dass alle froh sind, dass sie überhaupt eine Regierung haben, oder dass die deutsche Wirtschaft wächst. Wobei man sagen muss, das sieht nicht gut aus, weil heute kam ja...
Da kommen wir gleich drauf. Ach so, okay. Lass mich nur eine Frage, wo wir gerade bei den Parteien waren, eine Frage an Anna stellen, nämlich, wie sieht's denn bei der SPD aus? Da gibt's jetzt diesen Mitgliederentscheid. Der wird, also würde ich vermuten, natürlich positiv ausgehen, weil es gar keine Alternative gibt. Also ist alles klar und Ruhe in der Partei, oder wie siehst du das?
Bis jetzt, ja. Ich sehe das, also, das vorherrschende Gefühl in der SPD ist, hätte schlimmer kommen können. Wir haben ganz gut verhandelt. Das und das haben wir rausgeholt und es gab keine Alternative. Die Jusos sind schon wieder handzahm eingeknickt. Es gibt die AG Migration, die sagt, wir stimmen nicht zu. Es gibt einige Klimapolitiker, die sagen, dass mit diesem Carbon Capture im großen Stil, das ist hochbrandgefährlich.
Carbon Capture im großen Stil musst du ja natürlich jetzt erklären.
Ulrike hat das so schön in ihrem Buch beschrieben, kleine Kohlenstoffpartikel in der Luft einzufangen und dann irgendwo so zu speichern, dass sie nicht mehr schädlich sind. Habe ich das korrekt
wiedergegeben? Ja, das ist richtig. Man saugt das CO2 wieder aus der Luft, aber das wird sowieso nicht kommen, weil das wahnsinnig teuer ist.
Genau.
Das ist genau wie die Kernfusion, die wird es auch nicht geben. Davon wird immer erzählt.
Aber die CSU hat doch jetzt das Technologie.
Also es ist teuer, aber dafür taucht es auffällig oft im Koalitionsvertrag auf.
Also, ja, das ist aber also, weil die Abkehr von Klimaschutz.
Genau. Ja. Aber zur SPD, ja, es gibt Kritik, es gibt zum Teil auch geballte Fäuste in den Taschen. Ich glaube auch, dass die Sozialpolitiker überhaupt nicht zufrieden sind mit dem, was beim Bürgergeld jetzt passiert, weil das, was dieser Druck auf diejenigen, die vermeintlich arbeiten können, aber zu faul sind dazu, ist eben nicht nachhaltig. Und das wissen eigentlich auch alle Fachpolitiker. Aber ich denke auch, die werden zustimmen und sagen, mitregieren ist besser als nicht regieren.
Das Schreckensszenario war ja, was die Union ja anfangs angekündigt hatte, was jetzt nicht kommt. Zum Glück war die Zusammenlegung von Wirtschaft und Arbeitsministerium. Und man muss natürlich auch sagen, das wird ein SPD-Arbeitsminister geben.
Oder Ministerin.
Oder Ministerin.
Sieben Ministerien hat die SPD für sich rausverhandelt. Genau. Das ist sensationell.
Lass uns jetzt aber zu dieser Frage der Wirtschaft kommen, die Ulrike gerade schon angesprochen hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das, was die da beschlossen haben, so die Einigung auf so einem ganz kleinen Level. Also es gibt so, die SPD wollte ja diesen Deutschlandfonds, den gibt es jetzt irgendwie mit 10 Milliarden. sowas Ähnliches. Die Union wollte wirklich Unternehmenssteuersenkung, also im großen Stil. Das kommt jetzt klein, Körperschaftssteuer ab 2028, glaube ich, 1%. Also man hat sich so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt, nach meinem Eindruck. Es gibt noch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen. Ist das, das wäre jetzt die Frage, eine Wirtschaftspolitik, die taugt, um das, was jetzt an internationalen ökonomischen Krisen nicht am Horizont auftaucht, sondern schon da ist, zu bewältigen?
Also erstmal das mit der Körperschaftssteuer, wer ist schon ein Knaller. Also wenn man das reinschreibt ins Gesetz, dann kommt das auch. Also,
erzähl mal einmal, was das ist. Genau.
Also die Körperschaftssteuer wird gezahlt von großen Unternehmen und soll eben pro Jahr 5-mal um 1 Prozentpunkt sinken. Ab 2028. Jetzt könnte, dieser Fehler steht auch in der Süddeutschen Zeitung, könnte man ja da denken, okay, das läuft dann so, jedes Jahr wird wieder beschlossen, ob man einmal um 1 Prozentpunkt senkt. Nein, so läuft es nicht, sondern man wird ein Gesetz machen, wo dann drin steht, 2028, 2029, 2030, so immer 1 Prozentpunkt. Was man wissen muss, ist in Deutschland, wenn man einmal Steuergesetze durch den Bundestag gebracht hat, kann man die eigentlich nicht mehr revidieren. Weil man immer eine Mehrheit im Bundestag braucht und auch im Bundesrat, um die durchzubringen bzw. wieder zu ändern. Und normalerweise ist es immer so im Bundesrat, die CDU hat dann da eine Vetomacht in gewisser Weise über die Koalition in den Ländern und dann kriegt man das nicht wieder reformiert.
Aber du meinst 5% Senkung Körperschaftssteuer ist
ein großer
Punkt. Geschenk, ja, und an die Reichen.
Genau, und weil man sich das nicht leisten kann, fängt es erst 2028 an. Dann hat man selber diese Auswirkungen in der eigenen Koalition nicht mehr, sondern dann dürfen sich die nächsten Koalitionen darum kümmern, wie man dieses Geld jetzt wieder einsammelt. Also genau so hat man es zum Beispiel auch gemacht, als man den Soli abgeschafft hat für die unteren 95% oder 90% der Soli-Zahler. Da war das auch so, das fing dann eben erst, ich glaube, 2024 an oder so. Keine Ahnung, müsste ich nachgucken.
Okay, hat dieses Wirtschaftspolitik der Großen Koalition, ist es vernünftig, ist es effektiv, ist es gerecht?
Also, ich meine, man muss einfach sagen, dass das Schlimmste verhindert worden ist. Also das mit der Körperschaftssteuer, wie gesagt, sehe ich ein Problem. Ich hoffe, dass die Länder nicht zustimmen, weil die Länder kriegen ja auch die Hälfte von der Körperschaftssteuer und die sind ja am Anschlag. Und es gibt ja in sehr vielen Ländern dann oft Grüne oder, aber ich sehe schon kommen, es kommt durch. Das ist blöd. Was verhindert wurde, ist, dass der Soli abgeschafft wird. Den gibt's weiter.
Also und
Für die oberen 5% plus die Unternehmen zahlen ja auch den Soli. Das bringt immerhin ungefähr 13 Milliarden im Jahr. Dass der Bundesverfassungsgericht hat den ja jetzt auch erlaubt. Dann gibt es eine Steuerreform bei den Einkommensteuern, aber nur, das steht ausdrücklich drin, für die kleinen und mittleren Einkommen, also nicht für die Spitzenverdiener.
Was aber absolut luftig formuliert ist.
Ne? Ja, natürlich.
Mitte der Legislatur wird es eine irgendwie geartete Reform geben. Also da weiß man überhaupt nicht, was das bedeuten soll.
Nee, genau. Also, auch da hätte man ja Schlimmes befürchten können. Diese Abschreibung ist natürlich für Unternehmen sehr schön, aber heißt ja, dass man nur die fördert, die tatsächlich investieren.
Das ist besser als
so eine Gießkanne.
Ja.
Und dann gibt es noch diesen komischen Deutschlandfonds. Da sollen ja 10 Milliarden rein. Und dann steht da aber drin, man will ihn aufblähen auf 100 Milliarden, was nichts anderes ist als Public-Private Partnership. So, und das ist natürlich immer sehr bedenklich, weil das eigentlich eine billige Art ist für Unternehmer, Geld oder Gewinne zulasten des Staates zu machen. Aber da muss man, das ist auch derartig wolkig, dass man jetzt erstmal gucken muss, wie das dann konkret da ausgestaltet werden soll.
Ich finde, weil du gesagt hast, ist es gerecht? Ja. Ich finde es nicht gerecht, weil eben so ganz große Vermögen nicht belastet werden.
Ja,
also
genau.
Wir haben ja eine wahnsinnige Vermögensungleichheit in Deutschland und da wird weiterhin nicht rangegangen. Also das Versprechen der SPD, also die ganz viel haben, Milliardäre, wir sprechen von Milliardenvermögen und so, die müssen ein bisschen mehr beitragen und so, das wird eben nicht eingelöst. Und insofern ist es ungerecht, weil wir finanzieren diese ganze Investitionsoffensive, wird derzeit nur über Kredite finanziert, also über Schulden. Also wir müssen bedienen, da müssen Zinsen gezahlt werden, die werden am Kapitalmarkt aufgenommen, die müssen auch wieder getilgt werden, auch wenn sie in der Volkswirtschaftslehre dann irgendwann abgelöst werden. Aber egal, das bezahlt die Allgemeinheit. Also bezahlen wir alle als Steuerzahlerinnen. Und die Die Milliardäre sind außen vor und das ist nicht gerecht.
Ich würde dich gerne, Ulrike, nochmal fragen, weil du das ja besser weißt. Ist denn das, was die da jetzt beschlossen haben, irgendwie geeignet, die Wirtschaft anzukurbeln? Weil das ist ja irgendwie sozusagen dieses große Versprechen und da sehe ich zumindest auch die Notwendigkeit, dass da was passiert. Aber ist das sinnvoll aus deiner Sicht?
Also das Einzige, was die Wirtschaft vielleicht ankurbelt, ist diese Abschreibungsgeschichte, weil natürlich dann die Leute, wenn sie investieren, wissen, dass sie das bei steuermindernd wieder geltend machen können. Und ansonsten, glaube ich, ist der eigentliche Impuls, steht wie gesagt gar nicht im Koalitionsvertrag, sondern sind diese Investitionsmilliarden, dass der Staat eben nicht mehr spart in die Krise rein, das ist ja immer die größte Gefahr, sondern dass da tatsächlich Geld ausgegeben wird. Was? So, das ist, insofern ist das jetzt an sich erstmal ein Wachstumsprogramm.
Was die auch machen, ist, die Energiepreise zu senken. Also es gibt jetzt, wird jetzt diesen Industriestrompreis geben. Also sie wollen ja um 5 Cent pro Kilowattstunde, glaube ich, mindestens runtergehen. Die Netzentgelte werden anders aufgefangen. Und das war ja immer ein Problem. Da weiß ich aber nicht, ob das jetzt ausreichend ist.
Nein, das ist aus meiner Sicht eben falsch, weil das ist das Prinzip Gießkanne. Jeder Betrieb kriegt jetzt billigen Strom, egal ob der Strom wichtig ist oder nicht. Es ist ja nicht so, dass jedes Unternehmen in Deutschland energieintensiv wäre. Das betrifft den Stahl, das betrifft die Keramik und so. Aber die meisten brauchen gar nicht so viel Strom. Die profitieren jetzt aber auch. Und das ist ja das ganz große Problem bei der Union. Die macht immer Prinzip Gießkanne, weil das eigentliche Ziel ist ja, die Gewinne der Unternehmen zu steigern. Das heißt, die eigene Klientel zu bedienen. Und das gilt natürlich auch ganz extrem dann für alle CSU-Projekte, ob das die Mütterrente ist oder der Agrardiesel. Da geht es einfach nur darum, dass die eigene Klientel wahrnimmt, an uns wurde gedacht. Und was natürlich auch noch so interessant ist, ist, dass der Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie jetzt auch wieder auf 7% sinkt. Das ist eigentlich auch nur ein Geschenk und bringt gar nichts. Also das
gar nichts will ich nicht sagen. Schulessen wird dadurch, glaube ich, auch billiger.
Ja, das hätte man ja für Schulessen beschränken können.
Lass uns nochmal zu dem größeren Bild, was ich vorhin versucht habe anzudeuten, zurückkommen. Also wir haben ja jetzt, ich meine, jetzt ist gerade Trump, jetzt hat bei dieser Zollauseinandersetzung gerade wieder zurückgerudert. Also hat jetzt 90 Tage das erstmal wieder ausgesetzt für die allermeisten Länder. Aber was man ja sieht, ist so eine heftige Deglobalisierung in der globalen Ökonomie. Und Deutschland ist ja immer, war immer wahnsinnig stolz darauf, Exportweltmeister zu sein. Das heißt, das trifft doch, wenn ich das richtig sehe, die deutsche Wirtschaft im Kern. Und zwar mehr als die französische oder die britische oder andere Ökonomien. Und hat denn diese Regierung für diese Situation irgendwie Tools entwickelt, was man da jetzt machen kann, oder?
Also da gibt's halt das Problem, dass Handelspolitik ist EU-Sache. Deswegen steht da auch nichts im Koalitionsvertrag drin. Das macht die EU-Kommission. Und das ist ja auch richtig, weil man muss als gesamter Binnenmarkt da handeln. So, also ich würde ja denken, aber ich gehöre ja zu den Optimisten, dass langfristig das Ergebnis von dem ganzen Trump-Wahnsinn doch ist, dass man dann eine Freihandelszone hat zwischen der USA und Europa. Das ist ja das, was die EU anbietet. Ja, Trump kommt ja immer, ja, und die Zölle hier und die Zölle da. Und dann sagt man halt, okay, dann machen wir halt gar keine Zölle mehr. Und ich glaube, dass sich das dann auch durchsetzen wird, schon deswegen, weil ja Trump jetzt gerade, und das wird natürlich welthistorisch richtig interessant, einen Wirtschaftskrieg mit der China angefangen hat. Und das ist so dumm, noch dümmer geht nicht, weil China wird diesen Krieg gewinnen. So, und das, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert im Weißen Haus, bis man feststellt, dass China gewinnen wird. So, und dann braucht man ja irgendwie Bündnispartner. Und dann wird
Warum wird China das gewinnen?
Also aus verschiedenen Gründen. Das erste ist, China hat sich schon seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich auf Autarkie vorbereitet. Also die wollen ja Taiwan angreifen. Und im Zuge dessen haben sie ihre eigene Produktion schon so umgestellt, dass sie darauf eingerichtet sind, dass es Gegenmaßnahmen der USA gibt. Dann war die USA auch noch dämlich genug. Das hat jetzt natürlich Trump durch seine Zölle von sozusagen durch diese Zollfreiheit für 90 Tage etwas revidiert, aber er hat es ja nicht komplett zurückgenommen. Die USA waren doof genug, alle Alliierten in Südostasien, ob das Vietnam ist, Kambodscha ist, Japan ist, Korea ist, die wurden ja alle vor den Kopf gestoßen, die sollen ja jetzt auch alle Zölle zahlen. Das heißt, für die ist jetzt völlig klar, okay, China ist sehr bedrohlich, aber als Handelspartner irgendwie sicherer als die USA. Die werden sich ja jetzt alle umorientieren. Und wenn jetzt Trump da nicht ganz schnell völlig zurückrudert und eine völlig andere Politik macht, wird das für die USA sehr unangenehm. Weil wenn man sich das jetzt mal anguckt, was können die USA eigentlich? Ja, also die USA selber halten sich ja für die größte Wirtschaftsmacht auf dieser Erde, aber eigentlich können sie nur noch zwei Sachen. Das eine ist Hightech, aber im Sinne von Facebook. Zum Beispiel Intel, so ein Chip-Hersteller, hat extreme Probleme. Die können eigentlich nur noch Wolke. Und das andere sind Waffen. So, und das reicht gar nicht. Und dann sind sie noch der größte Finanzmarkt der Welt und haben die Leitwährung. Aber wenn man den Kurs von Trump weiter verfolgt, dann ist die Leitwährung weg und der Finanzmarkt ist auch weg. So, und dann, das heißt, also das ist wirklich so, die USA sind sehr mächtig, aber in gewisser Weise stehen sie eh auf tönernen Füßen. Und genau diese tönernen Füße werden jetzt von Trump weggestoßen. Da ist halt Deutschland sozusagen ein kleiner Player. Aber um da auf deine eigentliche Frage zu antworten, der Witz ist, dass genau dieses Investitionsprogramm plus die Rüstung könnte die Löcher füllen, die im Außenhandel auftreten. Also das sieht man ja schon, denn jetzt besonders getroffen ist natürlich die Automobilindustrie. Aber aus der Automobilindustrie gehen ja jetzt schon Leute in die Rüstung. Und das kann sich natürlich verstärken.
Also das ist das, was manche Leute Kriegskeynesianismus nennen.
Ja, genau. Und eigentlich ist es tatsächlich so, wir können nur aufrüsten, wenn weniger Leute in der Automobilindustrie arbeiten, weil wir gar nicht genug Kapazitäten haben. Insofern ist alles gar nicht so schlimm.
Ökonomisch gesehen.
Ich glaube, aber natürlich hat das auch eine Rolle gespielt bei den Koalitionsverhandlungen, diese Trumpsche Zollpolitik oder Wirtschaftspolitik. Also was man auch daran sieht, dass so im Koalitionsvertrag ein besonderes Gewicht auf Ausbau von Freihandelszonen gelegt wird, sowohl mit den USA, aber auch mit Mercosur und mit anderen Ländern. Es ist sogar die Rede von bilateralen Abkommen mit Côte d'Ivoire und so weiter. Also man guckt sozusagen, dass man in der Welt neue Partner gewinnt. Was dem ein bisschen entgegensteht, ist, dass man beabsichtigt, bei der Entwicklungszusammenarbeit zu kürzen. Das ist von einer angemessenen Absenkung der ODA-Quote. Das ist die Quote für öffentliche Mittel für Entwicklungszusammenarbeit gemessen am Bruttoinlandsprodukt.
Das waren immer diese 0,7%.
Sind 0,7%. Die werden erreicht, aber nur dadurch, dass man andere Kosten mit anrechnet. Zum Beispiel für die Unterbringung von Flüchtlingen in Bundesländern oder für ausländische Studierende. Das ist alles Mittel für Entwicklungszusammenarbeit in der Statistik. Und wenn man da jetzt kürzt an der Entwicklungszusammenarbeit per se, dann warnen natürlich vor allen Dingen Entwicklungswissenschaftler davor, das könnte die Partnerschaften mit anderen Ländern, die man ja will, das könnte die beeinträchtigen. Also da wird mit vergleichsweise wenig Geld, wird viel Vertrauensvorschuss erzeugt. Und wenn man da jetzt kürzt, dann würde man bei dieser Strategie eben, das würde schaden.
Aber immerhin bleibt das Ministerium bestehen, was ja ein wichtiger Punkt ist, was die Union ja abschaffen wollte und ins AA, also ins Auswärtige Amt geben wollte. Und wenn es ein eigenes Ministerium gibt, gibt es vielleicht auch einen Minister oder eine Ministerin, die da nochmal Druck entfaltet?
Das ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das war sozusagen das Horrorszenario, dass das, wie du gerade gesagt hast, das hätte bedeutet, dass gewissermaßen die ganzen Hilfe, Entwicklungshilfe und so weiter irgendwie direkt an deutschen Interessen gekoppelt wird. Das wäre echt eine Katastrophe gewesen. Die ist jetzt nicht passiert.
Wobei die Entwicklungshilfe, da muss man ganz kurz sagen, die humanitäre Hilfe ist zurzeit im Auswärtigen Amt schon angesiedelt. Also was eigentlich wünschenswert ist, dass man diese Entwicklungszusammenarbeit, vielleicht da einige Teile aus dem AA tatsächlich ins BMZ, also Entwicklungsministerium holt, um dann eine kohärente Politik zu machen und nicht das auf verschiedene Ministerien verteilt. Wirtschaftsministerium hat auch noch was.
Lass uns kurz bei diesem Aspekt bleiben, die internationale Weltlage und dieser Koalitionsvertrag. Also ich fand auffällig bei dem Kapitel Außenpolitik, was ganz am Ende steht, so fängt auf Seite 120 an, kurz nach Ehrenamt. Da stehen dann so Merksätze drin wie: Unser Bekenntnis zur NATO bleibt unverrückbar. Zitat: Das transatlantische Bündnis und die enge Zusammenarbeit mit den USA bleiben für uns von zentraler Bedeutung. Da fragt man sich schon so ein bisschen, aus welchem Jahr sind jetzt diese beiden Sätze? Also, du hast ja, Anna, gerade darauf hingewiesen, das steht auch drin. Man strebt sozusagen so ein bisschen in der Folge von Scholz Politik Ukraine, der das offensiv diplomatisch gemacht hat, Länder wie Indonesien, Südafrika, Brasilien versuchen mit ins Boot zu nehmen. Also sie streben sozusagen mit diesen
Mittelmächten,
die sozusagen nicht klar in dieser neuen geopolitischen Ordnung Zentren sind, bilaterale Zusammenarbeit, also mehr Zusammenarbeit an. Das ist natürlich ein interessanter, produktiver Versuch. Auf der anderen Seite gibt es so einen Retro-Geist in diesen Kapiteln. Also man klammert sich an etwas, was ja doch gerade dabei ist, sich in Luft aufzulösen. Hat ihr den Eindruck auch?
Ja, irgendwie schon. Aber ich glaube, dass es inzwischen schon zumindest ein Stück weit angekommen ist, dass es so weit nicht mehr ist. Das konnte man schon, wenn Merz sich jetzt zuletzt öffentlich dazu geäußert hat, das konnte man schon merken. Ich glaube, dass die Idee dahinter ist, dass Deutschland nicht und Europa insgesamt nicht die sein sollen, die das quasi von ihrer Seite aus in Frage stellen, sondern immer sagen, wir wollen das weiter und wenn die USA da mitgehen, dann sind wir froh darüber. Also um diese Brücke zu halten. Ich glaube, das ist die Idee dahinter.
Also Sie haben es verstanden, aber Sie sagen es nicht.
Das wäre jetzt mal meine Hoffnung in der positiven Deutung. Mhm.
Naja, außerdem ist es ja so, dass Außenpolitik eigentlich nie in einem Koalitionsvertrag drinsteht, weil man ja noch mit den anderen Partnern verhandeln muss. Und dann kann man sich nicht selber schon festlegen. Also das war ja auch immer der große Streit zwischen Merkel und der FDP. Die FDP wollte immer, dass da schon alles Mögliche drinsteht zum Thema Eurozone und dass man sich nicht verschuldet und sonst was. Und das konnte da nicht drinstehen, weil man dann ja mit den anderen Ländern in Krisenfällen gar nicht mehr hätte reden können, weil ja schon zu Hause die FDP sagt, wo es lang gehen soll.
Was ganz interessant ist, ist, dass das Auswärtige Amt ja erstmals an die CDU jetzt geht. Also dass diese Kombination Kanzleramt und Auswärtiges Amt liegen bei derselben Partei, hat es, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal gegeben ist, auf jeden Fall echt, echt lange her. Und das bedeutet natürlich, dass es da irgendwie mehr was aus einem Guss gibt.
Wobei man aber sagen muss, das ist in gewisser Weise konsequent, weil ja alles, was wichtig war bei der Außenpolitik, ist sowieso schon im Kanzleramt. Also das Außenministerium wurde ja immer mehr zu so einer Art Reisekader in irgendwelche Länder, die keine Rolle spielten, also um es böse zu sagen. Aber die EU war sowieso im Kanzleramt, die UN, alles Wichtige, die NATO, alles war immer im Kanzleramt. Insofern ist das jetzt, glaube ich, nicht wirklich eine Veränderung in der Substanz.
Naja, es ist eine Veränderung. Es hat ja schon seinen Grund, dass es bei zwei verschiedenen Parteien lag. Man konnte mal dieses Spiel Good Cop, Bad Cop spielen. Ja? Also in der vergangenen Regierung, Annalena Baerbock reist in die Ukraine, versichert, wir sind total fest an eurer Seite und eigentlich Waffenlieferung, da gibt's eigentlich gar keine Abstriche. Und Scholz konnte dann sagen, aber nee, den Taurus liefern wir nicht. So hatte man sozusagen dann, okay, die eine macht sozusagen gute Stimmung und der andere haut die Bremse rein. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ne?
Ich glaube, Außenpolitik ist ja Trump angesprochen, Putin, Ukraine, also die EU als neuer Player. Und es gibt jede Menge wirklich wichtige Baustellen in der Außenpolitik. Und ich bin so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, ob das jetzt so eine wirklich gute Idee ist, also Kanzleramt, Auswärtiges Amt mit CDU zu besetzen. Weil wer ist das? Also ich meine, es ist ja noch offen, man weiß noch nicht, wer der Außenminister wird. So Namen wie Armin Laschet sind in der Luft, im Spiel. Alle, die sich auskennen, sagen nee. Dann Joe Wadephul, ein zweite Reihe Politiker, würde ich sagen. Dass aber jetzt bei der Union der Sachverstand und die markanten Persönlichkeiten sind, die jetzt beides machen können und die deutsche Außenpolitik jetzt wirklich prägen können, den Eindruck habe ich nicht. Sabine, du auch nicht?
Oder also doch? Ich meine, als heißester Kandidat wird jetzt tatsächlich fürs Auswärtige Amt Joe Wadephul aus Schleswig-Holstein gehandelt, der jetzt auch wahnsinnig viel mit Merz schon unterwegs war und so. Ich meine, der ist schon der Fachmann aus der Fraktion, muss man sagen. Also der ist der stellvertretende Fraktionschef, der für diesen Bereich zuständig ist, ist aber jetzt keine Lichtgestalt. Ja, also der hat sich nicht, obwohl er wirklich schon lange im Geschäft ist, ich würde mal sagen, den kennt kaum jemand, weil der doch relativ blass bleibt. Ich glaube aber, dass Friedrich Merz wirklich vorhat, ein Außenpolitikkanzler zu werden. Und das muss man einfach mal abwarten, inwieweit ihm das gut gelingt.
Das wird natürlich echt ein Ritt auf der Rasierklinge sein, ne? Wenn du so als Parteivorsitzender tendenziell eine Germany-First-Politik machst, inklusive wir wollen Zurückweisung an den Grenzen, ganz egal, was unsere Nachbarn dazu sagen.
Das steht ja jetzt nicht mehr drin.
Das steht jetzt nicht mehr drin, ja. Aber das, was die Basis so erwartet oder was man ihnen so vermittelt hat und wo man sagt, okay, also wir müssen uns erstmal um uns selber kümmern und gleichzeitig als Kanzler jemand bist, der das große Ganze im Blick hat, der verschiedene Interessen gegeneinander abwägen muss und der auch mal sagen muss, nee, Deutschland nicht zuerst. Wichtig ist, dass der Konsens in Europa stimmt. Mhm. Schwierige Position, würde ich sagen.
Also ich habe auch das gehört so aus der Union, dass viele davon ausgehen, also man wird den relativ selten sehen, Merz, ja, weil der immer in der Welt rumreisen wird. Aber ob das jetzt irgendwie funktioniert in dieser Situation, habe ich auch doch gewisse Zweifel. Du brauchst doch einfach eine Präsenz. Also das ist jetzt, du hast keinen Lindner in dieser Regierung, ja, aber du hast Söder. Und du hast, wie gesagt, dieses Problem auch der Union, wie vorhin schon kurz angesprochen, das, was sie versprochen haben und ne, diese Verratsgeschichten und so weiter. Das muss man ja alles managen hier.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das ist schon wahnsinnig viel, was auf den zukommt. Aber ich meine, gut, es ist gut, zum Teil ist es selbstverschuldet, aber es ist auch einfach eine wahnsinnig herausfordernde Situation im Augenblick.
Aber das ist natürlich in gewisser Weise auch gut, weil dieser Druck von außen wird diese Koalition auch zusammenschweißen. Das ist ja etwas, was man bei der Ampel eigentlich auch sehen konnte. Solange es echte Krisen gab, also am Anfang noch Corona, dann die heiße Phase der Ukraine, dann diese Gaspreisexplosion, immer ging es ums Ganze. Da haben die ja funktioniert. Also die Ampel ist ja erst auseinandergeflogen, als der äußere Druck nachließ. So, und ich glaube, dass dieser Effekt jetzt auch bei der Großen Koalition auf jeden Fall da sein wird, dass wenn Trump, solche Sachen wie Trump und die Ukraine, die kitten. Mhm. Ne?
Also weil und noch mal zu dieser Rolle von Friedrich Merz, weil ja auch die Frage war, kann diese Koalition Krise, und eine der Krisen, die wir haben, ist ja auch eine Bedrohung der Demokratie von innen, also die AfD, die ganze Zeit auf diesem sagt, wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren, ja, in jeder Hinsicht, die wahnsinnigen Druck auf die Union ausübt, dieser Erzählung zu folgen, deshalb ja auch, und die Union ist ja auch in Teilen da eingeknickt und drauf eingegangen, also wir müssen uns mehr um uns selbst kümmern. Das wird, also die AfD einerseits klein zu halten, ja, also wie soll das gelingen, wenn du andererseits sagst, also eine Partei, die sich als Anti-EU-Partei gegründet hat oder Anti-Euro-Partei, und andererseits zu sagen, jetzt kommt's eigentlich mehr auf Europa an, weil diese außenpolitische Krise von Trump, hervorgerufen durch Trump und Putin, und die verlangt ja nach mehr europäischer Integration. Und mehr europäische Integration heißt, dass Deutschland sagt, meine Rolle ist, dass die Partner hier gleichberechtigt mit am Tisch sitzen und dass ich als Großmacht in Europa meinerseits Abstriche mache, im Wissen, dass das große Ganze wichtiger ist. Das wird das ist ein Spagat, wo ich mir bisher nicht im Klaren bin, wie der zu meistern ist.
Aber das ist genau die Rolle, die Merz schon für sich sieht. Also, ich meine, es gibt
aber
dieses.
Kann er das?
Das ist halt die Frage, ob er das kann. Aber er weiß um die Bedeutung und er weiß um die Rolle Deutschlands in Europa. Also, diese Zurückweisung an den Grenzen ist natürlich das maximale Gegenbeispiel, ja, wo Deutschland first ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass, also, das hat er an vielen Stellen schon gesagt. Und ich glaube, dass das auch einem großen Teil der Bevölkerung klar ist, dass Deutschland alleine durch diese Riesenkrisen nicht kommen wird. Also da kann man schon mal drauf hoffen.
Aber das ist natürlich wirklich, und dazu findet sich in diesem 144-Seiten-Text, den du da hingelegt hast, Sabine, nicht viel. Also, und davon bräuchte man ja eine neue Idee. Also neue Ideen sind in diesem Papier wirklich Mangelware. Und das müsste eine sein, die beschreibt, wie das, was Anna, du gerade angesprochen hast, gelingen kann, dass man nämlich im Grunde genommen mit einer antieuropäischen Stimmung in Europa doch in bestimmten Bereichen mehr Kompetenzen supranational für die EU, vor allen Dingen was Verteidigung angeht, schafft.
Und dazu aber braucht du hast in Deutschland keine überwiegende antieuropäische Stimmung. Das stimmt ja einfach nicht.
Aber du hast in Europa wachsende rechtspopulistische Parteien, die immer mit diesem Wir sind gegen Brüssel-Ding arbeiten. Und da musst du natürlich Deutschland als die größte Wirtschaftsmacht, als halbhegemoniale Kraft in der EU, wie man so sagt, hat natürlich eine viel größere, also die Zentralverantwortung und sogar. Und da, das war meine Skepsis vorhin gegenüber der zusammen, also dass jetzt Union, Kanzleramt und AA Auswärtiges Amt hat, ob da sozusagen die sprühenden Geister sind, die dieses Problem in kreativer Art und Weise bearbeiten gerade, da habe ich doch noch ein paar Fragezeichen.
Ja, aber wenn man sich jetzt überlegt, wie wird die Integration Europas weitergehen, ja, dann wird das ja über zwei Schienen laufen. Nämlich das eine wird sein, dass man eine gemeinsame Verteidigungspolitik, und zwar auch vor allen Dingen eine gemeinsame Rüstungspolitik macht. Und das andere wird dass man diese Rüstung europäisch, auch europäisch finanziert. Also über Eurobonds. An Eurobonds aus meiner Sicht wird gar kein Weg vorbei.
Aber weiß Friedrich Merz das schon?
Ich glaube ja, aber sowas schreibt man in den Koalitionsvertrag rein. Worauf ich raus wollte, ist, dass die SPD hat die beiden Ministerien, nämlich Verteidigung und Finanzen, wo sich die gesamte Innovation abspielen wird. Das heißt, diese Idee, das muss jetzt irgendwie das Außenministerium machen, nein. Das wird alles faktisch laufen. Also das wird über den faktischen Druck der Realität stattfinden. Man wird sich zur Rüstungskooperation zusammenschließen müssen. Das läuft in der Industrie ja auch schon, weil dann der einzelne Panzer oder so wird billiger. wenn man das in großen Stückzahlen herstellt. Also muss man sich dann auf eine gemeinsame Drohne und einen gemeinsamen Panzer und alles, gemeinsame Munition muss man sich dann einigen und das wird dann in Konsortien hergestellt. Und und man wird auch Spanien und Italien und zum Teil auch Frankreich nur an Bord kriegen, wenn man das über europäische Schulden finanzieren kann.
Ja.
So, und das sind alles Realitäten, ja, die kann man nicht irgendwie ignorieren.
Wie immer bin ich beeindruckt von deinem Optimismus.
Aber es wird natürlich, also konkret wird das natürlich schwierig, weil wenn du sagst, der einzelne Panzer wird dann in Konsortien produziert, der wird dann eben, und was heißt das dann, wenn der eben nicht mehr in Deutschland produziert sondern in Spanien?
Ja, das ist wird nötig sein, aus einem ganz banalen Grund. Wir werden hier Vollbeschäftigung haben durch die demografische Krise. Also wenn immer die ganzen Babyboomer in Rente gehen und gar nicht genug Leute nachwachsen, dann werden wir den Fall haben, dass man auf die Idee kommt, ach, in Spanien gibt es ja noch Kapazitäten, dann bauen wir die Panzer da.
Richtig, dann fließen die Steuereinnahmen nach Spanien.
Das kann man sich ja, wie man die Finanzierung macht, kann man dann ja reden. Aber man wird auch allein, um die Demografie in den Griff zu kriegen mit den neuen Aufgaben, wird man gesamteuropäisch denken müssen.
Ich glaube, das wäre sozusagen eine kluge, halbhegemoniale Politik aus deutscher Perspektive, dafür zu sorgen, dass diese Rüstungsfabriken nicht Deutschland und Frankreich sich hin und her schieben, sondern dass die von Polen bis Portugal.
Genau.
Und das ist die Führungsrolle, dafür zu sorgen, dass der Laden verbunden ist und verbunden bleibt.
Genau. Und außerdem, nur so wird man die nötigen Arbeitskräfte zusammensammeln können.
Lasst uns vielleicht noch auf einen kleinen Sprung machen, weil wenn wir jetzt über diese äußeren Sicherheiten, Außenpolitik gesprochen, es gibt aber auch ja noch soziale Stabilität innen. Und das ist ja auch zentral, betrifft auch diese Auseinandersetzung oder diesen Versuch, die AfD nicht weiter wachsen zu lassen. Und wie seht ihr das denn? Also es gibt sozusagen Rentenniveau auf 48% fixiert, was die SPD unbedingt wollte, für bis 2031, glaube ich.
Ach so, ja, stimmt.
Bis 2031. Es gibt Reformen beim Bürgergeld, haben wir schon angesprochen kurz. Da wäre die Frage, sind das wirklich harte Einschnitte? Ist das wirklich ein Rückschritt hin zu Hartz IV oder noch schlimmer? Oder sind es eher doch letztlich dann kosmetische Sachen? Das kann man vielleicht noch nicht wirklich schlussendlich beantworten. Aber wie seht ihr diese soziale Sicherheit? Ist das eine Regierung, die das gewährleisten kann? Dieses Gefühl, ich glaube, es ist auch ein Gefühl, aber auch natürlich sind es praktische Sachen, aber dieses Unsicherheitsgefühl, was es gibt, wirklich einhegen kann, bekämpfen kann mit dem Katalog, den Sie da, Sabine.
Also beim Bürgergeld sind es schon harte Verschärfungen und ein ziemlicher Rückschritt zu dem, was mal Hartz IV war. Das steht ja ziemlich genau drin und das ist das, was die Union unbedingt wollte und die SPD hat sich nicht wirklich dagegen gewehrt. Bei den anderen Sachen ist wahnsinnig viel offen. Also es gibt was, wie du gesagt hast, bei der Rente, aber es soll eben, also die ganzen notwendigen Reformen, die anstehen, die sind so als, wir setzen eine Kommission ein, wir prüfen, wir machen dies.
Pflegeversicherung.
Das gilt bei der Pflege, es soll auch eine Rentenkommission geben und es wird ja eine irgendwie geartete große Rentenreform geben müssen, damit es nicht zusammenknallt. Da ist schon die große Frage, wie die aussehen könnte, weil da die Interessen ja wirklich gegenläufig sind. Also die Union wollte das Renteneintrittsalter zum Beispiel an die Lebenserwartung koppeln in ihrem Grundsatzprogramm, hat sie sich schon im Wahlkampf nicht mehr getraut zu sagen.
Das ist ja eine wesentliche Wählerklientel für die Union, das haben sie dann auch verstanden.
Natürlich, das haben sie verstanden, deshalb stand das dann nicht mehr im Wahlprogramm, aber im Grunde sind maßgebliche Leute in der Union doch der Ansicht, dass man das braucht, um das Problem irgendwie zu lösen. Also da sind die Widersprüche in der Koalition eben durch eine Kommission aufgehöhlt worden und ich glaube aber, dass dieses, wir stabilisieren erstmal das Rentenniveau, das zum Beispiel wichtig ist für dieses Gefühl, was du gesagt hast. Also dass diese Erzählung irgendwie hier, die Rente wird sinken und alles ist so, dass das erstmal kurzzeitig ausgeblendet worden ist.
Ja, was ich sehr interessant finde dabei, ist ja, das ist ja ein echtes Geschenk, dass jetzt Rentner, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben, dann pro Monat 2000 Euro steuerfrei verdienen dürfen. Das ist wirklich eine Gießkanne pur, ja.
Das hat die Union durchgesetzt. Und ich habe auch.
Und du hast dich gefreut, Stefan. Du bist doch der erste Profiteur davon.
Ich fürchte nein, weil hier geht es, also das ist nämlich sehr kompliziert.
Ach, okay.
Und meine Prognose ist, dass das Ding vor dem Bundesverfassungsgericht landen wird. Also die Idee ist wirklich 2000, um einen Anreiz zu schaffen, dass die Leute Leute diese Boomer-Krise, eine Renten, dass die weiterarbeiten, um dieses, was du Arbeitskräftemangel zu verhindern. Das ist auch eine richtige Idee. Das Problem scheint mir zu sein, das ist meiner Sicht nach, ist auch nicht ganz klar formuliert, gekoppelt an Angestellten oder feste Arbeitsverhältnisse. Es gilt zum Beispiel dann nicht für Leute, die frei arbeiten. Freiberufler und so.
Ja, das habe ich auch sofort mir angeguckt.
Und da wird's, das ist natürlich eine völlige Ungleichbehandlung. Und da ist ja schon, also deswegen glaube ich, das wird vom Bundesverfassungsgericht landen. Und du hast natürlich gigantische Mitnahmeeffekte. Das heißt, eine Menge Leute, die sowieso sagen, ach wieso, dann arbeite ich noch 2 Jahre länger, die beschenkst du jetzt. Also und ob die Leute sich wirklich überlegen, immer ganz im Ernst, ich kriege 2000 Euro steuerfrei, da arbeite ich jetzt noch 5 Jahre länger, ich weiß es nicht. Also mich überzeugt es nicht so.
Naja, vor allen Dingen hast du es ja, also was ist denn das Signal, für ein Signal an die jungen Menschen? Also dein Kollege oder deine Kollegin, die kriegt jetzt, die verdient jetzt automatisch mehr. Obwohl die gleiche Arbeit macht wie du. Und zwar qua Alter.
Nee, und das Witzige ist, die kriegt ja auch noch die Rente.
Und die kriegt,
also wenn du 67 bist, kriegst du die Rente und dann arbeitest du noch und das ist steuerfrei.
Ja, also
und dann hast du natürlich mehr als ein junger Mensch, der deine Rente bezahlt.
Ja, generell.
Also,
junge Menschen steckt da sehr, sehr wenig drin in diesem Koalitionsvertrag. Und weil Frage Sozialsysteme, also ja, Sabine hat es ja schon gesagt, es wurde viel in AGs und Kommissionen vertagt und das sind tatsächlich aber die großen Brocken. Also, du hast ja bei den Sozialsystemen nur 2 Möglichkeiten, ne? Entweder du erweiterst den Kreis derjenigen, die einzahlen, das kannst du durch einen Aufwuchs der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung machen, mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Du kannst auch andere Einkommen mit einbeziehen, Beamte, immer schönes Stichwort, Stichwort Bürgerversicherung. Oder aber du sagst, der Topf bleibt gleich, ihr müsst mehr privat vorsorgen. Und das wird auf die Leute, also Friedrich Merz sagte es gestern so in so einem Halbsatz am Ende, es wird dann so sein, dass Leute auch mehr privat vorsorgen müssen.
Aber jetzt muss man eins ganz klar sagen, volkswirtschaftlich gesehen ist es für junge Leute egal, ob sie in die Rente einzahlen oder privat vorsorgen. Da gibt es keinen Unterschied. Diese Idee, ich komme irgendwie besser weg, wenn ich nicht in die Rente einzahle, sondern Privatvorsorge, ist falsch. Und die Privatvorsorge hat nur den Nachteil, dass sie extrem aufwendig ist in der Form, dass dann private Anbieter ja auch noch Gewinne mitnehmen. Also die Rente ist einfach das einfachste und effektivste Programm. Und ansonsten bleibt es in der Volkswirtschaft so, das ist der Kernsatz, die Jungen zahlen immer für die Alten. Da gibt es keinen Ausweg, egal wie du das organisierst. Und deswegen sollte man es auf gar keinen Fall mit Privatmaßnahmen machen, weil die eigentlich ineffektiv sind und nur Versicherungskonzerne reich machen.
Aber das will ja die Union. Die will
ja, natürlich, die will wieder diese Versicherungskonzerne reich machen.
Ja, und da ist ja auch diese Frühstarterrente, oder?
Ja, das ist auch der totale Unsinn. Also ja, die Frühstarterrente, Frühstarterrente ist wirklich lustig. Also klingt natürlich auf den ersten Blick auch wahnsinnig schlau, ja. Also da wird für Kinder zwischen 6 und 18 wird pro Monat vom Staat 10 Euro eingezahlt auf so ein Konto. Das wird dann angespart und natürlich von privaten Versicherungsanbietern irgendwie verwaltet. So, und dann, wenn man 18 ist, wird das aber nicht ausgezahlt, sondern das bleibt dann in dem Topf, bis man 67 ist. Mhm. Ja? Und ich meine, das finde ich wirklich lustig, weil dann reden wir ja schon über die Zeit von ungefähr 2080. Ja? Bis dahin hat sich die Klimakrise derartig verschärft, dass man ganz sicher sein kann, dass dieses kleine Konto sowieso keine Rolle mehr spielt. Also was ich an dieser Maßnahme so interessant finde, ist dieses sonnige Vertrauen, ja, dass wenn ich jetzt mit 6 was einzahle, ich das mit 67 bekomme. Das ist doch der totale Quatsch. Und das Gute an der gesetzlichen Rente ist, an dem Umlagesystem, heißt ja auch Generationenvertrag, ist, das, was heute eingezahlt wird, wird heute wieder ausgegeben. Da wird nichts angespart. Und das ist sagenhaft effizient. Und es ist schlau, weil man ja gar nicht weiß, was in Zukunft passiert. Ja, man kann eine Rente nicht dadurch absichern, dass ich wie ein Eichhörnchen heute eine Nuss vergrabe und in 60 Jahren wieder ausgrabe. Ja, das ist doch die Idee. Heute spare ich 10 Euro und die habe ich dann in 60 Jahren. Ja, das ist doch der Wahnsinn.
Das ist vielleicht eine sehr deutsche Idee.
Ja, also zur Verteidigung
der Union, ich möchte das gar nicht jetzt inhaltlich verteidigen, nur ergänzen, die sagen natürlich, dass du dann, wenn du 18 bist, sollst du in dieses Konto weiter einzahlen, ja, und das verwalten und so weiter. Was aber da auch ganz interessant ist, ist, dass nirgendwo steht, kriegt es eigentlich jetzt jedes Kind automatisch qua Geburt oder muss man das beantragen?
Und weil musst das du deutsch ja, sein, ja oder
ja,
nein?
Ja, das wäre ja auch nochmal eine Frage für, also eine Gerechtigkeitsfrage.
Also ich muss aber aus eigener Erfahrung sagen, meine Großeltern hatten so einen Vertrag für meine Kinder angelegt, den habe ich gerade wieder aufgelöst, weil wir mitbekommen haben, eben mit 67 haben die dann irgendwie das Geld, die Verzinsung war minimal und wir haben es aufgelöst, hatten jetzt, wo sie es aktuell brauchen, irgendwie 20% Verlust dabei. Also ich denke auch, also ein junger Mensch braucht doch nicht mit 67 dann, also der braucht mit 18, mit 20 das Geld. Wann kauft man sich eine Wohnung oder so? Oder will man irgendwas gründen oder gründet man ein Unternehmen oder macht größere Anschaffungen? Doch nicht mit 67, das ist doch völliger Quatsch.
Es ist Geld, vor allen Dingen,
das war auch diese Produkte, die wurden sehr gerne vermittelt von Banken und Sparkassen, weil die wahnsinnig hohe Provisionen brachten, aber für den Kunden wenig Nutzen hatten.
Das ist wirklich eine Wiederholung, also das scheint ja eine Wiederholung des Defekts von dieser Riester-Rente zu sein. Und das ist schon ein starkes Indiz für echte Lernunfähigkeit.
Ja, und bei der Riester-Rente, da gibt's ja, die soll ja jetzt irgendwie reformiert werden. Ja,
neues Produkt,
ja, vom Staat irgendwie. Was das sein soll, steht da nicht drin. Aber es ist genau so, nicht? Erst macht man den Riester-Flop und jetzt macht man es nochmal, ja.
So, wir nähern uns dem Ende. Ich habe eine Frage am Ende, beziehungsweise ein Zitat, was ich heute Morgen, ich glaube, bei Facebook oder irgendwo gesehen habe, und zwar von Jagoda Marinic. Das fand ich ganz schön. Die hat geschrieben, habe Heimweh nach dem Land, das wir hätten sein können. Offenbar nach Lektüre dieses Koalitionsvertrages, wenn ich das richtig verstanden habe. Geht's euch auch so?
Ja, ich meine, es ist natürlich echt deprimierend, dass es überhaupt kein Fortschritt, kein irgendwie so diese Idee, wohin will dieses Land, was könnten wir sein? Wie schafft man irgendwie eine weltoffene, demokratische, aufgeschlossene Gesellschaft? Da ist gar nichts drin. Und dummerweise ist ja auch die Erfahrung mit der Ampel gewesen, was ja die zumindest im Augenblick die fortschrittlichste Koalition war, die man irgendwie sich vorstellen konnte, dass die das leider, die haben zwar mehr erreicht, als man ihnen heute nachsagt, würde ich sagen, aber grundsätzlich haben sie es mal in den Sand gesetzt. Und das ist alles, von daher kann ich das verstehen.
Naja, ich bin mal wieder die Optimistin und hoffe jetzt mal auf diesen Effekt, den man schon oft hatte, dass wenn Konservative an der Macht sind, doch sehr viele Programmpunkte durchkommen, die eigentlich eher links oder grün sind. Also wir haben ja heute gar nicht über die Klimapolitik gesprochen.
Machen wir ein andermal.
Aber um das kurz zusammenzufassen, jetzt ist da immer zwar von Technologieoffenheit die Rede, ja, auch bei der Wärmepumpe. Also offenbar denkt Merz, man kann auch mit Wasserstoff heizen, was einfach Quatsch ist. Aber die Klimapolitik wird jetzt auch nicht zurückgerollt. Also irgendwie ist auch klar, dass man jetzt im Wärmebereich auch auf strombasierte Lösungen setzen muss. Und dann hoffe ich mal, dass jetzt unter dem Wedel Technologieoffenheit, das Vernünftige sich durchsetzt.
Mhm. Anna, findest du, dass dieser Koalitionsvertrag, also dass mehr drin gewesen wäre, mehr Ideen?
Ja, mehr drin wäre immer gewesen, aber ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist eine Koalition, eine Notkoalition, ich habe geschrieben, eine Pflichtkoalition aus zwei Parteien, die aus unterschiedlichen Lagern kommen und es gab schlichtweg keine Alternative, die Stabilität verspricht und die AfD als rechtsextreme Partei nicht mit einbezieht. Insofern, ja, aus der Not geboren und irgendwie besser als befürchtet bisher, aber ich tatsächlich, wenn es um Sehnsucht geht, ich hätte Sehnsucht nach einem Land, das tatsächlich mehr inkludiert als exkludiert. Und wenn sich eins so durchzieht als Erzählung, ist das vielleicht, dass wir machen Politik für die Fleißigen. Und das sagt ja immer, dass Teile der Gesellschaft eben als nicht fleißig betrachtet werden. Dann kann sich jeder aussuchen, wer das ist, beziehungsweise ist ja auch so ein bisschen ablesbar in diesem Vertrag, wer als weniger fleißig gesehen werden könnte, nämlich Bürgergeldempfänger und Menschen, die hier Asyl suchen. Und ich finde, wir brauchen irgendwie den Gedanken, nee, wir machen nicht nur Politik für die Fleißigen, wir brauchen ja einfach jeden in diesem Land und wir müssen alle irgendwie.
Also ich gebe dir total recht, aber es ist nicht nur ein Vertrag für die Fleißigen, sondern vor allen Dingen für die Reichen.
Das ist, wird dann meistens auch bei einigen Teilen der Bevölkerung synonym gesetzt.
Aber ich fand das gestern auch bei der, als sie das vorgestellt haben, wirklich auffällig, wie oft von Leistungsträgern, von Fleißigen für den, ich weiß gar nicht, haben sie gestern auch gesagt, die Leute, die morgens aufstehen und den ganzen Tag arbeiten, das ist ja auch so eine, die den Laden am Laufen halten. Das sind ja so Redewendungen, die im Augenblick ständig kommen. Und ich fand tatsächlich, dass ich zwischendurch Lars Klingbeil anhörte, wie kurz vor Friedrich Merz. Also da gab es in dieser Rhetorik, haben die sich wirklich angeglichen.
Und umgekehrt. Ne? Also Klingbeil redet wie Merz und Merz redet wie Scholz. Eine große Koalition.
Der Kreis schließt sich.
Gut, der Kreis schließt sich hier jetzt auch. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Chanzet Ispinar für die Redaktion. Fragen und Kritik gerne, wie immer, an bundestalk@taz.de. Und wenn ihr zu viel Geld habt oder Geld habt, das ihr uns gerne geben wollt, dann gibt's dafür tatsächlich. Bis nächste Woche und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.